Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit den Genius Technologies. Heute erklären wir wieder Technologie und sprechen darüber, was es bedeutet, in der Cloud zu sein. Mein Name ist Tobias Rast, ich bin Senior Manager Customer Success und das ist heute mein Gast. Er ist Doktor der Informatik und CEO von Ingenious. Er sagt, er konzipiere und entwickle Software mit modernsten Technologien, die komplexe Anwendungsfälle intuitiv umsetzt. Ich freue mich sehr, dass er heute diesen Podcast mit mir aufnimmt, denn ich finde, niemand sonst versteht und erklärt Technologie und Partnermarketing so gut wie er. Herzlich willkommen, Siam Akashemi.
Hallo Tobias, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Ich freue mich riesig und heute wollen wir darüber sprechen, was es bedeutet, in der Cloud zu sein. Und da habe ich auch gleich meine erste Frage, weil wir wissen ja alle, für das Internet braucht man Server, klar. Jetzt ist seit einigen Jahren die Cloud der Trend. Was ist denn bitte die Cloud?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn man auf die Straße gehen würde und jemanden anspricht und sagt, kennst du das Wort Cloud, würde man sehr viele Ja's hören. Also es ist in der Umgangssprache. Insofern, Cloud ist die, erstmal bedeutet das Wolke, ja, oder Datenwolke, Rechnerwolke. Und die Idee ist für umgangssprachlich alles, was nicht auf meinem Rechner ist. Ich glaube, das ist erstmal zusammenfassend, wenn man jemanden fragen würde, was bedeutet Cloud, ist ja, ich schick's weg, es ist nicht mehr auf meinem Rechner. Jetzt sind wir im professionellen Umfeld und können das detaillieren, was es bedeutet. Und was es bedeutet, ist Rechnerkapazität, Speicherkapazität. Und wir können gerne dann nachher noch darüber sprechen, dass es mehr als Rechner und Speicher ist, weil dazu brauchen wir nicht die Cloud. Also das haben wir auch schon vor der Cloud gehabt.
Das war genau meine Frage, weil, also wenn ich irgendwo einen Webspace auf dem Webserver miete, habe ich das ja.
Richtig.
Also, so.
Richtig. Ja, also versetzen wir uns zurück ins Jahr, weiß ich nicht, 2005. Ich will eine Webseite hochfahren. Ich gehe zu, ich weiß nicht, was es damals gab, Strato wahrscheinlich und andere 1&1 und Co. Und ich kann mir einen Webserver mieten, kostet mich 10 Euro im Monat. Vielleicht damals noch D-Mark, noch ein bisschen früher. Ich habe dann meine Webseite und die läuft. Cloud und die Veränderung dadurch kam hauptsächlich mit der Veränderung von Amazon. Das heißt, wir haben beobachtet, wie Amazon vom Buchhändler, ein Online-Shop, wo man Bücher und CDs kaufen konnte, sich verändert hat zu einem Internet-Software-Firma, zu einem Giganten. Und auf diesem Weg hat die Amazon-Infrastruktur ist so gewachsen, alleine schon wegen dem Online-Shop, dass, und das ist die Kurzfassung, dass man Rechnerkapazitäten übrig hatte. Das heißt, man stelle sich einen Internethändler, einen Shop vor, der zu viele Server gekauft hat oder im Prinzip nicht zu viele, sondern es durch Stoßzeiten diese Server auch braucht hin und wieder, aber sonst die meiste Zeit im Jahr ungenutzte Rechnerkapazitäten hat. Und der Gedanke kam dann, dass man diese ungenutzte Rechnerkapazität vermietet. Jetzt kennen wir das aus anderen Bereichen, damit sich die Leute es vorstellen können. Es ist im Prinzip dasselbe, wie als hätte jemand einen Fuhrpark von Autos, die immer nur selten verwendet werden und fängt an, sich zu überlegen, ob er diese Autos nicht vermieten könnte in der Zeit, wo sie stillstehen. Und damit sie nicht rumgeparkt in der Straße stehen und zweimal im Jahr verwendet werden. Das hat Amazon dann angefangen zu perfektionieren. Sprich, Amazon hat mit der AWS, AWS, geschafft, einen Dienst auf die Beine zu stellen, wo Rechnerkapazitäten vermietet wurden. So, das heißt, wir haben von einem Online-Shop sind sie zu einer Art Hoster geworden. Noch haben wir die Unterschiede nicht geklärt, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, was ist die moderne Cloud-Umgebung eigentlich, wie sie sich entwickelt hat. Jetzt hast du gefragt, was ist der Unterschied zum Hosting? Man braucht die Cloud-Umgebung nicht, wenn man eine eigene Webseite nur hochfahren will. Wir reden von Unternehmen, die groß sind, die Unternehmen, die viele Tausende, Hunderttausende, Millionen von Euros im Monat zahlen für ihre Rechnerkapazitäten und Vorteile davon haben, wenn sie das nicht in eigenen Datenzentren tun und das halt in der Cloud tun. Das heißt, es ist ein Kostenfaktor. Das zweite ist, dass wir, wenn wir mal sagen, vor Amazon und nach Amazon, wenn wir uns diesen Startup-Umgebung angucken, also wie war das, eine Firma zu gründen, die irgendwas mit Software machen wollte? Ja, wie war das früher vor Amazon und wie war das nach Amazon? Und der Unterschied ist krass gewesen. Das heißt, heute kann eine Ein-Mann-Aktion oder zwei oder drei Mann können ein Unternehmen hochziehen, weil sie halt diese Infrastrukturen, die dort herrschen, bei den Cloud-Anbietern halt schnell anmieten können. Und zwar auch mit einer Kreditkarte. Das ist ein großer Unterschied zum reinen Hosting von Servern.
Die Cloud scheint da ja richtige Vorteile zu haben. Also hast du schon gerade gesagt, es ist ein Kostenfaktor, ne, dass man eine wahnsinnige Infrastruktur kriegt zu Kosten. Wenn man es selber machen würde, kriegst du nie hin. Und die Vorteile scheinen ja so groß zu sein, dass sogar Netflix in die AWS-Cloud von Amazon gegangen ist. Und eigentlich sind die ja im Streaming, sind die beiden ja Konkurrenten. Und dennoch geht der eine zum anderen, weil in diesem Geschäftszweig Cloud ist Amazon, das hast du gerade schon gesagt, sie waren die Ersten, dementsprechend sind sie der Platzhirsch. Also warum geht man in eine Cloud-Umgebung und was sind dann die Vorteile?
Ja, ist ein sehr populäres Beispiel, was du genannt hast mit Netflix. Auch das kann ich, glaube ich, jeden auf der Straße fragen, was ist Netflix? Und dann würde ich sagen, ach, das Ding, was ich brauche und nicht brauche, das neue Fernsehen. Netflix hat das nicht von Tag 1 gehabt. Also Netflix ist gestartet innerhalb von Amazon, das stimmt. Aber Netflix ist auch gestartet mit so einem Mischmodell, also Datenzentrum und Amazon. Also sie haben ein Mischmodell gehabt. Haben dann aber 2018, wenn ich mich richtig erinnere, verkündet mit einem Blogbeitrag, wir sind jetzt komplett bei Amazon. Also das war es jetzt. 17 oder 18 war das. Und das ist ein großes Thema gewesen, weil Netflix innerhalb der Jahre, also Netflix gibt es ja schon ein bisschen länger, als die Leute glauben, Amazon auch und übrigens Google und die anderen auch, die werden jetzt alle irgendwie 25, 30 oder so, die haben viele Werkzeuge bauen müssen, bevor sie komplett in die Cloud können. Das war jetzt der Grund von Netflix. Aber wenn wir mal die kommerzielle oder Konkurrenzsituation sehen, dann ist Netflix der größte Kunde von Amazon, bei weitem. Und also die Infrastruktur von Amazon wird von Amazon selbst benutzt und dann danach von Netflix. Amazon intern zählt wohl nicht als Kunde, aber Netflix schon. Und dort haben auch die Wettbewerbshüter ein Auge drauf, ob Amazon sich sozusagen gegenüber seinen Kunden und seinen Konkurrenten an der Stelle korrekt verhält. Netflix hat die Entscheidung, also oft treffen Unternehmen, jetzt mal hier ein kleines Geheimnis verraten, oft sind die Entscheidungen im Unternehmen willkürlich, ganz am Anfang, wenn man startet. Ne? Willkür heißt, da gibt's jemanden, der entscheidet jetzt erstmal und plötzlich sind 10 Jahre vergangen und man ist immer noch in der Umgebung. Also es kann sein, dass sogar Amazon eine willkürliche Entscheidung gab. Es gab sicherlich Alternativen, aber Amazon ist bis heute der Marktführer in dieser Cloud-Umgebung, Marktführer im Sinne von Umsatz. Und was jetzt die Zuhörer eventuell nicht wissen, ist, dass Amazon mehr Umsatz mit seinem Cloud-Geschäft macht, als mit seinem Online-Shop, als mit allen anderen Diensten zusammengenommen. Das heißt, Amazon ist kein Online-Shop. Es ist auch ein Online-Shop. Wieso geht man...
Das ist ein ganz großer Kritikpunkt an Amazon, dass andere Online-Händler haben eine wahnsinnige Konkurrenz im Retail-Bereich und Amazon, die müssen sich als Retailer um diese Konkurrenz gar nicht scheren, weil sie ja so viel Gewinne aus dem Cloud-Geschäft machen, dass es völlig egal ist, ob oder wie sie profitabel sind.
Es ist allerdings immer es ist halt immer, wie es ist. Du musst das Richtige als Erster tun. Du kannst das Richtige als Letzter tun, hilft nicht. Oder du kannst das Falsche als Erster tun. Aber wenn du gerade mal so ein Glück hast und das Timing hast und das Richtige als Erster tust, dann hast du halt den Vorteil. Und das ist schwer aufzuholen. Wir können ja gerne noch mal über die anderen Cloud-Provider sprechen. Nicht, dass es hier nur so wirkt, als gäbe es Amazon. Du hast aber gefragt, wieso geht man zur Cloud? Und da kann ich meine eigene Story und die Story von uns, von Ingenieur, Ingenious auch mal ausklappen und die ist sehr repräsentativ. Ingenious war schon immer in der Cloud-Umgebung und jetzt wird es schwierig. Cloud, in der Cloud zu sein, ist sehr einfach. Wie gesagt, du nimmst die Kreditkarte, du buchst da, du kriegst das Server, fühlt sich so an wie bei einem Hoster. Cloud-native Entwicklung zu machen, also seine Anwendungen so anzupassen, dass sie in der Cloud optimal laufen, ist ein anderer Schritt. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man in der Cloud irgendwie Server mietet, sondern sich der Umgebung in der Cloud anzupassen mit seiner Software, ist eine Anpassung, die eine Firma immer machen muss. Weil sonst würde man sich ja fragen, wenn es ein reiner Kostenvorteil ist, wieso geht nicht jede Firma einfach irgendwie mit ihrem ganzen Zeug in die Cloud, dann haben sie doch den Kostenvorteil. Der Kostenvorteil ergibt sich erst, wenn man die Spezifika dieser Cloud-Umgebungen auch nutzt. Sonst ist es teurer. Also seine eigene Webseite bei Amazon zu betreiben, ist teurer als jetzt bei einer 1&1 oder einer Strato, weil es nicht der Sinn und Zweck ist. Man geht also zur Cloud, weil man sich etwas verhofft. Also man hofft darauf, Effizienzen zu haben und Kosteneinsparungen zu haben. Kosteneinsparungen sind nett, aber der andere Teil, dass man schneller entwickeln kann, mehr experimentieren kann, reagieren kann auf Lasten, auf Spitzen und halt auch ein bisschen den Innovationspartner hat mit dem Cloud-Anbieter, dass der den Druck hat, in der Konkurrenz sich weiterzuentwickeln, also neue Dienste anzubieten innerhalb seiner Cloud und dass man davon profitiert als Kunde von diesem Cloud-Anbieter, weil man im Zweifel nur noch ein bisschen konfigurieren muss, um einen neuen Dienst zu nutzen, den dieser Cloud-Anbieter anbietet. Das heißt, man verhofft sich Vorteile im Kosten, aber auch Vorteile in diesem effizienten Arbeiten. Das geht aber querbeet, also von der Entwicklung bis hin zu Lastensteuerung jetzt in so bei so einem Black Friday oder ähnliches, ja, Cyber Monday.
Du hast gerade gesagt, Innovation. Kannst du uns Beispiele für Innovation geben? Was ist Innovation auf einem Webspeicherplatz?
Ja, die Cloud-Anbieter haben viele Dienste. Also ich habe mal geguckt, bei Google sind es irgendwo 150 verschiedene Dienste. Amazon hat, glaube ich, 500 verschiedene Dienste. Und die lassen sich gut kategorisieren. Wir können da Beispiele nehmen. Und zwar Dinge, die man früher selber gemacht hat. Dinge, die man händisch gemacht hat. Also so das Betreiben einer Datenbank ist in vielen Unternehmen so Sache des Datenbankadministrators. Das heißt, oder der Administratoren. Das heißt, die Datenbank muss, da müssen Backups gemacht werden. Datenbanken müssen ab einer bestimmten Größe auch repliziert werden, sodass dass mehrere Kopien davon existieren. Datenbanken müssen vielleicht über geografische Grenzen hinweg repliziert werden, damit der eigene Online-Shop nicht nur in Deutschland schnell ist, sondern dann auch dann irgendwo in Amerika schnell ist. Und alleine schon dieses Beispiel reicht, um zu verstehen, dass wenn man jetzt eine Dienstleistung in einer Cloud-Umgebung hat, wo durch Software viele dieser administrativen Tasks abgenommen wird, das heißt, der Anbieter, Cloud-Anbieter bietet dir eine gemanagte Datenbank an. Man sagt gemanagt, ist jetzt wieder ein bisschen hier eingedeutscht, aber es ist eine verwaltete, nicht von dir verwaltete, sondern von dem Cloud-Provider verwaltete Datenbank, inklusive aller Bequemlichkeiten wie Backup, Replication und Monitoring und ähnlichem. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die Effizienz erhöht. Was bedeutet, die Leute, die vorher sich um die Datenbank gekümmert haben, vielleicht 100% ihrer Zeit, kümmern sich jetzt vielleicht nur noch 20% ihrer Zeit damit und beobachten das Ganze nur, also nur im Falle, dass etwas zu tun ist und können mit 80% der Zeit ja das Unternehmen voranbringen, statt sich in Anführungszeichen nur um die Datenbank zu kümmern. Das ist unsere eigene Erfahrung auch gewesen. Also diese Erfahrung stammt aus der eigenen Erfahrung von Ingenious, dass wir solche Veränderungen, massiven Veränderungen hatten in Aufwänden. Also es gibt Dinge, so haben die Cloud-Anbieter angefangen. Sie haben die Basisdienste genommen, das heißt Datenbank, Speicher, also du willst bei Partnermarketing wäre es jetzt, wo willst du deine Werbemittel ablegen? Okay, da haben wir früher einen FTP gehabt, aber möchtest du, dass diese Daten auch repliziert werden in verschiedenen geografischen Regionen, damit sie schnell verfügbar sind, so CDNs und so. Dann kamen die nächsten Dinge wie, wie möchtest du eigentlich im Falle von Last die Lastverteilung haben? Also früher hast du da irgendwie noch eigene Infrastruktur aufgebaut, Load Balancer, und das übernimmt dann wieder der Cloud Provider für dich. Oder wenn du dann ein berühmter Shop bist, wenn du bekannt bist, dann gibt es auch Attacken. Das heißt, es gibt dann diverse sozusagen Skripte und von Kleinkind bis erwachsen und professionell versuchen die Leute deine Webseite zu hacken. Und da kann dir der Cloud Provider auch quasi so eine Art Schutz bieten. Das hättest du dir selbst auch alles machen können mit Firewall und vielen Regeln, aber das ist auch wieder eine Person, die du einstellen musst, die sich darum kümmert. Und hier hat man da halt diesen Effizienzgedanken, dass man denkt, naja, wenn jetzt Amazon, Google und Azure sich um Tausende, Abertausende von Kunden kümmern müssen und eine Lösung schaffen, die es schafft, von kleinem Kunde bis mittlerem bis großen diesen Schutz zu bieten, dann genieße ich den Herdenschutz aller anderen Kunden. Ja.
Ja. Klar, weil man einfach davon ausgehen kann, dass die schon alle möglichen Angriffe gesehen haben oder alle möglichen, wie sagt man denn?
Also Szenarien.
Methoden, genau. Szenarien, ja. Ja. So ja. was gerade so. So der aktuelle Hack ist.
Ja, ja. Der nächste Schritt, ich war bei diesen Basis sozusagen Diensten, so wie Speicher, Datenbank und Netzwerk und Co. Und das bezeichnet man in diesem Umfeld als Infrastruktur als Service, also Infrastructure as Service, sagt man dazu. Es ist so Infrastruktur, so Datenbank, Netzwerk, Speicher. Da hat es aber dann nicht aufgehört. Also die Cloud-Umgebungen sind dann weitergegangen und haben so eine nächste Ebene reingezogen, die sie als Plattform als Service, also PaaS, also PaaS, also Plattform as a Service nennen, wo sie dann weitergehen und Dienstleistungen anbieten, die folgendermaßen sind. Sie sagen, naja, du hast ja auch weitere Tools in deiner Landschaft gehabt über den Datenbanken. Also du hast so Software gehabt, die zum Beispiel Daten transformiert hat. Daten von einer Datenbank in die andere oder Statistiken aufgebaut hat und Co. Und wir als Cloud-Anbieter kooperieren jetzt mal direkt mit den Anbietern von dieser Software und machen eine Cloud-Variante davon. Also wir sprechen jetzt mit dem Hersteller dieser Software, laden ihn ein, in der Cloud eine gemanagte Variante zu haben. Du lässt das Ganze über uns laufen und siehst auf deiner Rechnung einen weiteren Eintrag für die Software, die du nutzt, zum Beispiel für Datentransformation. Und der Anbieter, der mit dem Cloud-Provider arbeitet, der kriegt dann halt sein Geld. Das heißt, im Prinzip bieten die eine Plattform an für andere Anbieter, also ein Marktplatzmodell, wo andere ihre Software innerhalb der Cloud laufen lassen können und davon profitieren, dass es ein Vertriebsmodell ist für sie. Also das sind Hunderte und Tausende von Firmen, bieten ihre eigene Software nun innerhalb dieser Cloud-Umgebung an, weil es für sie ein Vertriebsmodell ist, eine Marketingmaschine ist, auch Werbung gemacht wird für sie. Und für uns als Kunden ist es so, dass wir halt bestimmte Dienste, bestimmte Software nutzen können, und aber nur eine Geschäftsbeziehung haben zum Cloud-Provider und aber auch wissen, dass bestimmte vertragliche Geschichten zum Cloud-Provider existieren. Und der kümmert sich dann sozusagen um das Innenverhältnis zu dem Anbieter. Das heißt, die bündeln dann halt auch die Cloud-Provider, diese Dienstleistung. Das ist so Plattform als Service. Und die nächste Ebene, die jetzt sozusagen modern ist, wo du auch nicht viele Firmen triffst, die das jetzt schon verwenden, sind Funktionen als Service, also Function as a Service. Da geht es dann so weit, dass bestimmte, ich sag mal, Kleinstfunktionen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, was könnte man sagen, du möchtest ich will jetzt nicht das Beispiel Bitcoin-Berechnung nehmen, weil das nicht erlaubt ist in der Cloud, aber du möchtest halt bei jedem Klick im Tracking, also man könnte Tracking zum Beispiel nehmen, bei jedem Klick im Tracking möchtest du Software ausführen. Du möchtest etwas tun, zum Beispiel die Klicksumme erhöhen, die an dem Tag passiert ist, plus eins. Ne? Bei jedem Klick willst du plus eins, plus eins. Und was du bis dato machen musstest, ist, okay, du mietest diese Server, du mietest die Datenbank, du mietest vielleicht noch weitere Software, schreibst dann deine eigene Software, musst diese Software in die Cloud bringen und releasen und dann kann die diese Klicksummen bilden. Wohingegen Function as a Service, da schreibst du nur, was die Logik ist. Du schreibst die Logik in einer üblichen Programmiersprache und den Rest, dass das Ding als Anwendung verpackt wird und in der Cloud distributiert wird und je nach Traffic auch mehr oder weniger Anzahl von diesen Servern im Hintergrund deine Funktion ausführt, das wird für dich sozusagen intransparent gemacht. Das ist für dich sozusagen ein Service. Du schreibst nur noch Logik und weißt überhaupt nicht mehr, wie diese Logik ausgeführt wird. Du schreibst nur noch die Logik, die du haben willst. Und das ist dieses Function as a Service. Und da entwickeln sich die Cloud-Provider hin. Und heute wird in der Cloud-Umgebung wird maschinelles Lernen gemacht. Also maschinelles Lernen ist etwas, was sehr CPU-lastig, also rechenintensiv ist. Und das ist halt prädestiniert dafür, in dieser Umgebung zu laufen. Das stoppt einfach nicht. Die Entwicklung innerhalb dieser Cloud-Umgebungen stoppen nicht. Also da sind wir dann weit weg von der Strato und einer 1&1-Hosting.
Ich will mal wieder zurückkommen zu Ingenious und unserem Case, auch um es ein bisschen anschaulich oder konkret zu machen. Einer deiner ersten Entscheidungen bei uns im Unternehmen war ja, in die Google Cloud zu gehen. Also hast ja gesagt, wir waren schon immer in der Cloud, aber wir sind zu Google Cloud gegangen. Warum sind wir dorthin gegangen, erstens? Und zweitens, wie war der Weg dahin? Weil du hast ganz, ganz am Anfang gesagt, man muss ja auch, wenn man in die Cloud geht, sich der Cloud-Umgebung mit seinem System anpassen, weil nur dann macht's Spaß.
Ja, man kann auch sagen, man muss sich dem stellen, ja. Jedenfalls, du hast recht. Wo ich zu Ingenious kam, waren wir auf der Microsoft Azure Cloud-Umgebung. Und die Nutzung dieser Cloud war auf dieser Infrastruktur as a Service-Ebene. Das heißt, wir haben Server gehabt, wir haben Speicher, wir haben Compute Power gehabt und haben es auch sehr gut genutzt. Und das, also im Prinzip hätte man meinen können, man ist in der Cloud. Ja, das war nicht meine Definition. Also ich bin halt später reingeboren worden. Ich bin halt mit Amazon AWS und dieser Cloud-Umgebung aufgewachsen, kenne die Zeit davor weniger. Das heißt, meine Definition von Cloud war dieses Cloud-Native. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Cloud-Nativ ist es, wenn du deine Software versuchst, beispielsweise zu dekomponieren. Dekomponieren heißt, deine Software nicht als Monolithen zu betreiben, nicht ein Stück Software zu haben, welches du installierst. Das heißt, dass du sowas sagst wie Ingenious Version 1, Ingenious Version 1.2, Ingenious Version 3.4, dass du halt wie eine riesengroße DVD, die du irgendwo in ein Laufwerk tust und eine neue Version installierst. Wenn du so Software entwickelst, also quasi einen großen Monolithen baust, wirst du Schwierigkeiten haben in dieser Cloud-Umgebung, weil du bestimmte Vorteile nicht nutzen kannst, dass Teile deiner Software höher skalieren müssen, andere Anforderungen haben wir als andere Teile. Das heißt, so haben wir angefangen. Jetzt hat Ingenious damals schon modular gearbeitet, aber das war sehr grob. Das heißt, wir haben unser Tracking getrennt von unserem Finanzwesen und der Rest war in einem dritten Modul. Also wir haben so drei große Module gehabt. Ne? Und dann hat Ingenious noch sehr viel, was für so ein Unternehmen dieses Alters, das war dann ein Unternehmen, es war 5 Jahre alt, was typisch ist, sehr viele Tools, die so intern verwendet wurden. Also Tools, die mal ad hoc gebaut wurden von Mitarbeitern, von Zeiterfassung bis zu internem Reporting, bis zu anderen Tools, die man einfach so im täglichen Einsatz benutzt hat. Das heißt, die Anwendungslandschaft der Ingenious war groß. Nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die zusätzlichen Anwendungen. Und das lief so ungefähr auf, wenn ich mich recht entsinne, auf 150 Servern. So, das war so die Anzahl der Server, die Ingenious gebraucht hat. Wo ich reinkam, habe ich nicht mit der Kostenargumentation sozusagen bin ich reingegangen. Ich habe niemandem gesagt, lasst uns, weiß ich nicht, was verändern, damit wir Geld sparen, sondern ich habe gesagt, lasst uns experimentierfreudiger werden in Teilen unserer Anwendung. Lasst uns in der Lage sein, die Software so zu schreiben, dass wenn ein Teil der Software neue Funktionen hat, die noch reifen müssen, dass der Rest der Anwendung keinen Schaden davon nimmt. Lasst uns in kleineren Teams arbeiten und diese Teams möglichst unabhängig voneinander arbeiten lassen. Das heißt, die Cloud-Umgebung hat wiederum wie in so einer Feedback-Loop großen Einfluss gehabt auf die Software-Architektur. Und das meinte ich auch damit, dass du nicht einfach die Software nehmen kannst, so wie sie ist und draufschmeißt auf die Cloud und hoffst, dass es gut wird, sondern heute, wenn wir mal vorspulen, 2020, haben wir 220 verschiedene Teile, Anwendungen, Mini-Anwendungen bis zu großen Anwendungen. Also wir hatten 3 und jetzt haben wir ungefähr 220. Diese 220 verschiedenen Teile führen bestimmte Dinge durch. Die sind nicht alle Kern der Anwendung. Es ist nicht alles Ingenious. Wie gesagt, da ist auch teilweise Monitoring drin. Teilweise sind das interne Reportings. Teilweise, aber der Kern, die 100 plus Module, die wir dann haben, sind völlig unabhängig voneinander. Das bedeutet, wir haben ein großes System aufgeteilt in viele kleine. Unser Finanzsystem zum Beispiel hat alleine schon ungefähr 50 bewegliche Teile, verschiedene Prozesse wie Buchungsläufe und monatliche Abschlüsse und Ähnliches, die voneinander getrennt sind und nicht mehr zentral laufen. Das alles hat sich insofern bewährt, als dass jetzt in dieser Cloud-Umgebung jeder Teil unabhängig entwickelt werden kann und auch vorangetrieben werden kann und verbessert werden kann, weil zwischen den Modulen halt klare Protokolle herrschen und klare sozusagen Absprachen herrschen. Und in der Cloud-Umgebung haben wir den Vorteil, dass wir halt genau beobachten können in dieser Kapazitätsplanung, wo an welcher Stelle wir nachjustieren müssen, an welchem Teil dieses großen Ingenious Monsters. Früher war das undenkbar, weil das Ganze war, der Monolith hat entweder, ich sag mal jetzt lapidar, 20 CPUs gebraucht oder 30 CPUs gebraucht und dann konntest du von diesem großen Monolithen Kopien laufen lassen, das war's. Aber du konntest nicht weiter optimieren. Heute läuft Ingenious, wir haben ja bei 150 angefangen, heute läuft Ingenious auf ungefähr 30 Servern, die voll ausgelastet sind. Also Ingenious hatte auch früher eine Nutzung von ungefähr 10-12%. Das heißt, diese ganzen Server, die wir da angemietet haben, haben wir im Schnitt nur zu 12% genutzt. Die Rechnerkapazität, den Puffer brauchten für Spitzen, aber auch, weil einfach viel Verschwendung stattfand. Genauso wie bei Amazon damals, die Story wiederholt sich, haben wir im Prinzip das auch. Und heute sind wir bei einer Saturation, was heißt das, bei einer Sättigung von ungefähr 65%. Also 100% ist einfach nicht erreichbar. Google hat auch so selbst intern 70%. Wir sind so zwischen 60-70%. Das heißt, sehr viel Effizienz geschaffen und mittlerweile läuft auch nicht mehr eine Anwendung auf einem Server, was auch früher so war, sondern das ist elastisch. Das heißt, die Anwendungen laufen dort, wo gerade Platz ist. Ja, bei 150 Anwendungen kannst du auch nicht mehr händisch entscheiden, wo welche Anwendung läuft. Ja. Wieso Google, hast du gefragt? Wieder relativ willkürlich, weil wichtig war nur, dass wir bei dieser Migration jedes Stück Software bei Ingenious uns angucken, es bewerten, es umschreiben und dann halt migrieren. Und da bot sich das einfach an, dass man nicht innerhalb derselben Cloud bleibt, weil du einfach sehr gut beobachten kannst, wann du fertig bist. Du bist fertig, wenn du dein Konto bei Microsoft Azure löschen kannst, dann bist du fertig und du siehst auch einen sehr guten Fortschritt. Alles, was du schon drüben hast bei dem nächsten Cloud-Provider, ist das, was es schon rüber geschafft hat über die Brücke. Also es war mehr psychologisch, also es war eine psychologische Motivation als eine, oh Gott, wir sparen da Geld oder die Google ist der bessere Partner oder so. Also die drei großen Cloud-Provider, Public-Cloud-Provider, die nehmen sich nicht viel. Also da zu glauben, man hätte den großen Vorteil hier oder da. Aktuell ist es ja auch so, dass Multicloud-Strategien gefahren werden von größeren Unternehmen. Ingenious nicht. Also Ingenious hält sich nicht für ein Riesenunternehmen. Wir bleiben noch auf dem Boden der Tatsachen. Aber große Unternehmen wollen ihr Risiko senken, von einem Cloud-Provider abhängig zu sein und fahren dann so eine Art Multicloud-Strategie, haben Teile hier, Teile da. Teilweise spiegeln sie ihre gesamte Infrastruktur bei 2 Cloud-Providern. Also sie haben dann halt bei vielen. Und es gibt auch noch die Hybrid-Strategie, wo Firmen sagen, ein bestimmter Teil, bestimmter systemkritischer Teil meiner Software bleibt in meinen Datenzentren und ich nutze den Public-Teil für Dinge, die ja leichter oder ungefährlicher sind. Also im Rahmen einer Bank würde man wahrscheinlich alles, was regulatorisch ist und wo die BaFin und so raufguckt, wahrscheinlich eher in seinem Datenzentrum halten und halt sowas wie CRM und CMS und diese leichtgewichtigen Dinge, die so eine Bank macht, also so freie Geschäfte, also auch Partnermarketing, also Banken machen ja gerne Partnermarketing, den Teil und alles, was dazugehört, kann man sicherlich in der Public Cloud machen. Andere Teile wie das Kernbankengeschäft und die Kernsoftware würde man wahrscheinlich nicht in da laufen lassen. Also das ist eine kompliziertere Welt geworden als früher und für Ingenious war das allerdings recht, recht geradlinig, weil wir uns ja über im Laufe dessen haben wir halt entschieden, vollständig in der Cloud zu sein. Wir waren auch nicht zu 100% in der Cloud 2016, sondern Teile davon liefen auch noch in Serverstrukturen, die wir in unserem Büro hatten, einfach aus Gründen der Sicherheit. Aber Ingenious ist mittlerweile vollständig in der Cloud und wir können gar nicht anders. Also gerade jetzt in Zeiten von Corona und Pandemie und Remote Work haben wir die Vorteile auch gemerkt dessen, dass das Einzige, was wir den Mitarbeitern sozusagen zur Verfügung stellen müssen, über natürlich die Dinge des täglichen Bedarfs und dass wir darauf achten müssen, dass die ergonomische Arbeitsplätze und Co. haben, ist natürlich nur ein Laptop, ne? Und der Rest läuft halt komplett dort. Das heißt, wir haben uns auch mal einen Spaß gemacht zu sagen, was wäre, wenn das Ingenious-Büro abbrennt? Wie viel Zeit würden wir brauchen, um woanders sozusagen wieder weiterzuarbeiten? Und es hat alle gelangweilt, weil wir hätten dann im Starbucks, das Starbucks nebenan, hätten wir einfach übernommen für 2 Tage, hätten uns da eingekauft und hätten weitergearbeitet.
Ich finde es auch spannend, dass du Starbucks sagst, weil das war mein erster Gedanke. Als erstes brauchst du eine neue Kaffeemaschine und ordentlichen Kaffee, ne?
Na sicher.
Also, oh, das war jetzt ganz schön viel. Also, wir haben geredet über Cloud-nativ, über diese ganzen Module, über den Umzug, über spannende Motivation, warum wir jetzt zu Google gegangen sind.
Vielleicht auch leicht enttäuschend. Vielleicht dachte der ein oder andere, da gäbe es irgendeinen Grund und ich weiß mehr als die anderen. Nein. Psychologie. Und halt auch ein Ziel vorgeben. Also ich habe immer gesagt, wir gehen von grün zu blau und wenn wir dann komplett blau sind, also das Logo von Microsoft Azure ist halt grün und das Logo von Google ist halt blau, aber es steckte gar nichts Großes dahinter. Also das ist schon das.
Mich würde mal, wir haben über Module geredet und ich möchte mir das vorstellen können, auch in einer Welt des Partnermarketings vorstellen können. Du hast gesagt, so Module sind zum Beispiel im Billing, also keine Ahnung, Abrechnungsläufe oder wahrscheinlich gibt es da noch andere Module. Und du hast gesagt, diese Module können unabhängig voneinander geupdatet werden, ohne dass andere Schaden nehmen oder hochskaliert oder runterskaliert werden, je nachdem, ne, was wo wie benutzt wird. Gib mir noch mal bitte 1-2 Beispiele für Module und Updates und was damit passiert, dass ich es einmal greifen kann, was so ein Modul ist. Ist das wie eine Funktion im UI oder?
Es ist oder mehr. Was ist also da gibt es auch in unserer Industrie viele, viele verschiedene Bewegungen von dogmatisch bis flexibel. Wir bei Ingenious machen jetzt keine Mikromodule, also so eine Funktion, ein Modul. Wovon wir reden, sind Einheiten, die man deployen kann, die man releasen kann. Also das heißt, wir schneiden grob gesehen unsere 6 Produkte, die wir haben, also Finance, Tracking, Messaging, Insights, Integrations, ich weiß gar nicht, ob ich alles zusammenkriege, Creatives. Also wir haben grobe Produkte geschnitten und wenn man nichts weiter wissen müsste, würde man sagen, jedes von denen wäre erstmal für sich selbst deploybar. Wäre das zu grob für Ingenious und wie Ingenious arbeitet, zu grob und wir unterteilen sozusagen, ich habe es ja gesagt, beispielsweise in Finance, unterteilen wir das noch in weitere Prozesse, die da laufen und du musst dir das so vorstellen, dass du, wenn du über die UI eine Änderung machst, zum Beispiel, dass das Kommissionsmodell zu morgen geändert werden soll, dann oder zu übermorgen geändert werden soll, das kannst du ja auch so als Kampagne in die Zukunft legen, dann gibt es da einen Prozess, welches darauf wartet, dass der Zeitpunkt kommt, morgen oder übermorgen. Der guckt halt regelmäßig nach, ob es jetzt Zeit ist, bestimmte Dinge umzustellen, also Automatismen und so ein Prozess, der hat nicht viel Code, aber der hat genug Code, dass er Schaden anrichten kann. Also wenn der nämlich fehlerhaft ist. Und wenn an ihm etwas geändert wird, möchte man auch die Änderung im Source Code so lokal wie möglich halten, so minimal wie möglich halten, sodass man auch durch einen Review-Prozess, also bei Ingenious geht jede Codezeile, die geschrieben wird, durch einen Review-Prozess bei einem anderen Kollegen. Und wir haben für bestimmte Produkte quasi Leiter dieses Produkts oder Hauptverantwortliche, die dann in diesem Review sehr kritisch damit umgehen, dass wir halt nicht schlechten Code einbauen. Und dort bietet es sich an, dass die Änderung im Code natürlich sehr, sehr überschaubar ist. Und da, so ein Modul lebt sehr lange, also so ein Modul lebt jahrelang und wird weiter gepflegt und dann aber auch in Ruhe gelassen, wenn es seinen Dienst erfüllt und es wird nicht mit noch mehr Funktionen gefüllt. In der UI sieht man diese Module nicht. Also Module, wir reden hier halt viel von diesem, von der Backend-Infrastruktur, die auf der Cloud läuft. In der UI siehst du natürlich ein zusammengeführtes Menü auf der linken Seite und dort willst du gar nicht wissen, dass es im Hintergrund sozusagen auseinandergedröselt ist. Du willst ja auch nicht wissen, wie dein Strom produziert wird. Du willst, dass deine Lampe angeht. Also das ist vielleicht das Verhältnis.
Aber nochmal UI-Modulbrücke. Also nehmen wir mal Relationship Explorer oder Relationship Manager. Die sind sich da ja sehr ähnlich. Ist das einfach ein Modul oder sind das schon mehrere Module?
Ja, das wäre auf jeden Fall ein Modul. Und gerade bei den Relationships, also Relationship, falls unsere Zuhörer nicht wissen, Ingenious hat den Begriff Partnerschaft zwischen einem Partner und seinem AdSpace und dem Advertiser. Das ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien und dort haben wir halt so die kommerziellen Einigungen drauf. Ja, aber das ist ein Modul für sich. Genau, das hat halt seinen gesamten Lebenszyklus. Es hat eigene API-Calls, um Relationships anzulegen, abzurufen. Es hat eine eigene Datenstruktur innerhalb der Datenbank. Es hat eigene Events. Ja, falls jemand wissen möchte, was ein Event ist, gerne mal die Folge zuhören, wo wir über Events gesprochen haben. Und es hat dann halt auch eigene UI-Komponenten. Ja. Ja. Und jetzt, wenn wir zurück zu dem Thema Cloud kommen, ist es interessant, was passiert denn jetzt eigentlich mit so einem Modul und damit es in der Cloud laufen kann. Module werden bei uns verpackt in so ein Containerformat. Also wir verwenden dafür Docker. Also Container ist genau das, was man sich in der realen Welt vorstellen kann. Die Container, die auf so einem großen Schiff, was über die Atlantik oder Pazifik fährt, mit ganz vielen Containern drauf. Der Vorteil von solchen Containern ist ja, dass sie in der Größe, also Höhe, Breite, Tiefe, alle gleich sind. Ja, damit dann können sie gestapelt werden, aber der Inhalt ist sehr unterschiedlich, was in diesen Containern ist. Und so ein System haben wir auch in der Cloud-Umgebung, dass wir halt Container bauen, wo der Inhalt mal Relationship-Modul ist, mal ist es die Buchhaltung vom Finance, mal ist es Tracking, mal ist es das Verschicken von Nachrichten, vom Messaging. Diese Container werden in der Cloud-Umgebung gestartet. Und jetzt ist natürlich der Vergleich zwischen Container und Software hinkt dann, weil wir können beliebig viele Container derselben Art, wo dasselbe drin ist, erzeugen. Wir sind halt nicht in der realen Welt. Wir können aus einem Container, wo kein Relationship-Modul drin ist, können wir 1, 2, 20, 50 Instanzen starten, je nachdem, wie viel wir davon brauchen. Und das ist für uns nur eine Konfiguration. Und da sieht man auch den Unterschied, dass wie viel Kapazität das jeweilige Modul braucht, ist jetzt sehr von der Fachlichkeit abhängig, sehr von der Nutzungsgrad abhängig. Und da können wir halt gegensteuern, teilweise auch vollautomatisch. Das heißt, je nachdem, wie viel Traffic drauf ist, skalieren manche Module hoch und runter. Oder auch komplett runter. Also beispielsweise der PDF-Druck bei Engineers.
Das machen die automatisch, ja? Also das machen die automatisch. Du weißt selber, wann es skalieren muss. Da muss ich nicht irgendwie sitzen und gucken,
es gibt solche
und als Anfang, da wollen alle ihre Rechnungen erstellen und
ja, ich sag mal so, ich kann sagen, wo wir jetzt sind, aber ich weiß auch, wo wir hergekommen sind. Am Anfang war nicht viel automatisch, aber die heutzutage skalieren wir nicht mehr manuell hoch oder runter, weder im Tracking noch beispielsweise, was ich gerade sagen wollte, in dem PDF-Druck. Eines der spannendsten und gleichzeitig langweiligsten sozusagen Prozesse, die man sich vorstellen kann, eine PDF, eine Rechnung für einen Partner oder eine Rechnung für einen Advertiser zu generieren. Wir stecken da sehr viel Liebe rein. Ist halt unser Job, aber ist auch unsere Berufung. Und das Generieren von PDFs beispielsweise passiert so selten. Also es passiert in Schüben. Wir wissen alle, wann es passiert, so um die Monatsanfang. Dann aber auch gerne zwischendurch. Man kann ja bei Engineers, wann auch immer man will, seine Rechnung generieren für die Partner. Aber man macht es dann trotzdem eher in so einem Monatszyklus. Solange keine PDF generiert werden muss, ist das Modul halt runterskaliert. Also es ist in einem Winterschlaf und hat nichts zu tun und verbraucht keine. Und jetzt kommen wir halt auch zu dem Thema Kosten. Wieso wir vorher 150 Server hatten und jetzt irgendwo bei 30 sind. Verbraucht halt auch keine Rechnerkapazitäten, verbraucht keinen Speicher. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt einen Graphen zeichnen würde, wie die Anzahl der Server ist, die wir nutzen, dann haben wir einen Tagesverlauf. Wir gehen hoch von 30, landen dann wieder bei 20, gehen wieder zu 30. Also wir atmen sozusagen mit unseren Kunden, mit dem Traffic und mit dem Nutzungsgrad. Und da wir hauptsächlich europäische Kunden haben, sehen wir natürlich das Wachwerden und das Schlafengehen relativ deutlich. Das ist es, in der Cloud zu sein. Und wenn ich jetzt den Mittel über den Monat oder übers Jahr nehme, sparen wir halt massiv ein an Geld. Aber nicht, weil das Sparen das Ziel war, sondern weil das halt ein Nebeneffekt ist, dass wir halt genau die Kapazität nutzen, die wir brauchen. Das ist es, was passiert. Das Modul geht also als Container, lebt als Container, lebt als Software und kann in vielen, mit vielen Kopien sozusagen die Last ertragen, die da drauf kommt. Jetzt haben wir ein schlechtes Beispiel gewählt mit Relationships, da ist keine große Last, aber wenn man sich jetzt das unser Buchhaltungssystem und die Klickverarbeitung, auch die Klickfilter, die Fraud Detection, dass wir jeden einzelnen Klick angucken müssen, ob der jetzt gut oder schlecht ist, da kann man sich vorstellen, dass viel los ist da. Auf der Infrastruktur.
Das erinnert mich an Spitzen des Systems. Also ich erinnere mich, ich glaube, das war noch in der alten Welt, als damals unser Kunde Zalando International die alle Pixel eingebaut hatte. Das haben wir sofort gesehen und ich glaube, da mussten dann auch Server zugeschaltet werden. Und wenn ich dann überlege, dieses Jahr Black Friday, den haben wir auch deutlich gesehen. Und wenn ich dann richtig verstehe, was du gerade erzählt hast, müsste das so gewesen sein, dass dieses Jahr bei Black Friday niemand irgendeinen Server dazuschalten musste, sondern einfach das System hat ja selber gesehen, dass einfach Traffic und Conversions wahnsinnig hochgehen. Und dann braucht man halt einfach mehr Kapazitäten. Das passiert ganz automatisch und dann ist auch gut.
Genau, also wir beobachten das System dennoch natürlich während so einer Black Friday-Phase, aber wir beobachten nicht, ob das System Probleme hat, sondern ob unsere Annahmen, wie das System hochskaliert, auch zutreffen. Das heißt, wir haben dann quasi den Ernstfall, den wir vorher geprüft haben, mit dieser Elastizität. Elastizität, ja, das ist ein schwieriges Wort. Black Friday lief genauso, wie du gesagt hast. Das heißt, wir haben eher gefeiert, dass es hochgeht. Wir haben auch geguckt, dass Kunden, die besorgt waren oder Fragen hatten, also wir haben uns eher um die Person gekümmert als um die Software. Es kommt aber auch meistens unerwartet. Also wir haben, Black Friday ist erwartet und unerwartete Spitzen sind die schlimmeren. Wir haben Kunden, die regelmäßig Penetrationstests machen bei Engineers. Das heißt, sie haben eigene Sicherheitsteams, die halt Last erzeugen bei Engineers, teilweise mit Ankündigung, teilweise ohne Ankündigung. Die ohne Ankündigung sind natürlich gesteuert darin, dass man halt guckt, ob der Dienstleister, der Partner-Marketing-Dienstleister skaliert. Ja? Nicht, dass man der Gefahr läuft, dass man, wenn man mal selbst skalieren muss, dass der Partner-Marketing, also dass das Netzwerk Netzwerk nicht mit skalieren kann. Das heißt, wir haben regelmäßige Lasttests. Die meisten sind angekündigt, aber die sind nicht so angekündigt, dass wir gefragt werden, ob, sondern es wird uns nur gesagt, dass an dem und dem Tag im Laufe des Tages ein Lasttest gemacht wird. Und große Kunden wie Idealo nutzen das natürlich auch, um zu sehen, wenn sie international gehen, ob die Zugriffszeiten jetzt aus Italien und Frankreich und anderen Ländern gut genug sind. Gut genug sind im Tracking, gut genug sind bei der Auslieferung von Werbemitteln. Die haben halt hohe Qualitätsstandards und hohe hohe Anforderungen. Und wir wissen ja mittlerweile alle ein Bild, welches eine Sekunde braucht zum Laden oder welches 50 Millisekunden braucht. Da verdient man mehr oder weniger Geld. Also das ist echter Umsatz, der einem verloren geht, weil User halt ungeduldig sind. Von der Cloud-Umgebung her profitieren wir dort, dass wir halt sagen, okay, wenn es dann mal passiert, freuen wir uns, dass es passiert und dass wir wieder gut ausgesehen haben, aber freuen uns auch, dass wir die Zeit investiert haben, vorher diese cloud-native Umgebung reinzugehen. Wenn das deine Frage beantwortet.
Ich möchte mal ganz anderes Thema anschneiden, auch zum Thema Cloud. Haben wir als Deutsche oder als Europäer kein Problem damit, dass wir bei Google als Anbieter sind?
Nein, haben wir nicht. Also wir müssen als Europäer aufpassen, was wir tun und sehr bewusst unsere Entscheidungen treffen. Du sprichst ja da das Thema Datenschutz an und du sprichst vielleicht das Thema Monopol an und du sprichst vielleicht als letztes auch noch in unserem Partner-Marketing-Umfeld diese wirre Beziehung zwischen Google als größter Werbeausspielplatz versus wir machen ja eigentlich Partnermarketing und ist da nicht ein Interessenskonflikt in dieser Kombination. Fangen wir vorne an, Datenschutz und Google oder überhaupt Cloud Provider. Jeder Cloud Provider, ob nun Public oder ob der ein Hybridmodell hat, muss sich an europäisches Gesetz halten und Datenschutz gehört seit 4 Jahren vermehrt dazu. Wir haben die Verträge, die uns absichern, dass wir wissen, wie die Datenverarbeitung ist, wie die technisch-organisatorischen Maßnahmen sind bei unserem Cloud-Provider und auch, wo die Daten liegen und welche Daten verarbeitet werden. Und da können die Cloud-Anbieter, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, Netflix und Amazon und wieso macht das Netflix eigentlich? Da sind wir wieder in der Konkurrenzsituation. Wir sollten das Spiel andersrum spielen. Nehmen wir mal an, dass Google einen Datenschutz Missachtung hätte in seiner Cloud. Und nehmen wir mal an, das wäre öffentlich. Was wäre denn die Reaktion? Die Reaktion wäre, dass hunderte, tausende von Kunden zu einem anderen Cloud-Provider wechseln, weil diese neue Droge Cloud und diese Effizienzen, die es dort gibt, die werden nicht mehr verschwinden. Also falls jemand glaubt, die Public Cloud gibt es irgendwann nicht mehr, das wird nicht mehr sein, der irrt sich. Das heißt, viele Firmen wie wir auch haben sich an diese neue Droge komplett gewöhnt, weil diese Elastizität und die Kapazitäten dynamisch steigern können, kann kein anderes Modell anbieten. Sollte also ein Cloud-Provider sozusagen da Probleme haben, wäre es schlimm um ihn, weil es halt Alternativen und Konkurrenz gibt. Und so sehen wir die Lage. Wir haben bei Google haben wir Rechenzentren, die in dem Raum EU sind, also sämtliche Daten unserer Kunden sind im EU-Raum. Es gibt Passagen in diesen Verträgen, die halt sagen, im Falle dessen, dass bestimmte Teile in Europa irgendwie ausfallen oder bestimmte Teile instabil werden, kann man, wenn man möchte, sozusagen zum Ziel der Verfügbarkeit Daten temporär irgendwo anders hinschieben. Aber das ist auch etwas, das kann man wollen und nicht wollen. Also das kann man steuern bei Google. Und wir haben es natürlich nicht gemacht. Und insofern, das ist das eine, das Verhältnis Google, das Verhältnis zu einem Monopolisten, ja, das ist ein bisschen schwieriger. Also ich sag mal, da wird's jetzt schon mal ein bisschen hartriger. Sollte man da reinbuttern oder nicht? Ja, in dem Bereich Google, Amazon und Co., ja.
Ich wollte gerade sagen, aber wir haben jetzt ja schon mindestens 3 große Cloud-Anbieter genannt, Amazon, Google, Microsoft. Ja. Sind das noch Monopole oder sind es, weil es 3 sind, kann man da sagen, ach, das ist doch schon ein Markt.
Wenn wir, Also die Argumentation der Cloud-Provider ist genau die, die du jetzt gerade hattest, oder dieser großen GAFA. Die sagen, mein Cloud-Geschäft alleine ist, also mein Cloud-Geschäft ist isoliert von meinem Werbegeschäft und ist isoliert von meinem Android- und von meinem Browser-Geschäft. Und mein Cloud-Geschäft an und für sich ist ja nicht der größte, ist kein Monopol. Mein Browser-Geschäft ist kein Monopol, es gibt auch noch Firefox. Mein Handy-Geschäft ist kein Monopol, es gibt ja noch Huawei und die anderen und die Samsungs und die iPhones dieser Welt und so weiter. Das heißt, nirgendwo bin ich als Google oder Amazon ja hier ein Monopol. Wenn man denn der Argumentation glauben würde, dass das nicht eine große Kooperation ist, die zentral gesteuert ist, dann sind sie nämlich doch Monopole in ihrem Bereich. Wenn du nämlich die Kombination, ja, Alphabet, genau. Und wenn du jetzt nämlich die Kombination aus Google, Chrome und ständig mit dem Google-Login unterwegs sein, das ist der Browser-Teil, in Kombination mit Android, wo du auch immer eingeloggt bist, in Kombination mit den Werbemaßnahmen Google Ads und den anderen, wo das Eingeloggtsein natürlich zu besserer Werbung führt, weil du halt Profile aufbauen kannst, freiwillig, der Kunde hat ja zugestimmt, das ist insgesamt ein Monopol. Wir sind jetzt aber in dem Cloud-Bereich und erlauben uns auch da, wie gesagt, zu glauben, dass wir jetzt nicht von einem Monopolisten abhängig sind. Wir haben aber auch eigene Maßnahmen getroffen. Ich habe vorhin von den Containern gesprochen, also wie unsere Software ausgeliefert wird. Und diese Container sind ein Standard, der unabhängig von Google ist und Amazon und Azure. Wir haben also eine Ebene reingezogen, wo wir auf Open Source Software, in diesem Fall Kubernetes, aber das wäre eigentlich eine andere Folge, die man gerne nochmal einsteuern kann. Da können wir heute nicht tiefer reingehen. Wir haben aber eine Cloud-unabhängige Ebene für unsere Anwendung. Das heißt, die Anwendungen, die wir geschrieben haben, sind unabhängig. Das heißt, wir könnten auch auf Multicloud gehen oder die Cloud wechseln. Und das ist nicht nochmal dieselbe Aktion wie 2016. Da sind wir jetzt vorbereitet. Das heißt, wir haben unsere Pläne in der Schublade für den Fall, dass uns das nicht mehr gefällt oder dass irgendetwas im Bereich Datenschutz für unsere Kunden, die wir ja da repräsentieren, große Netzwerke, große Advertiser, große Portale, dass wenn wir glauben, dass das nicht mehr ausreicht, dass wir dann halt auch die Reißleine ziehen können. Also wir haben keine besondere innige Beziehung zu Google oder Amazon oder Microsoft.
Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen über die Vorteile für Ingenieurs und was es für uns bedeutet. Was sind denn die Cloud-Vorteile für Nutzer von Ingenious oder vielleicht von Kunden von Ingenious-Kunden, also Partnern oder Advertisern?
Ja. Man könnte ja meinen, es gäbe keine, weil das ist ja, soll ja alles versteckt im Hintergrund bleiben und soll ja alles, ne, intransparent, ist ja egal, wo man läuft. Dem ist aber nicht so. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben bei den Cloud-Anbietern, und da will ich keinen herausnehmen, alle haben ähnliche Dienste und ich sage jetzt einfach Cloud-Anbieter und meine damit die drei großen. Alle haben beispielsweise das Thema Auslieferung von Bildern, also CDNs. Und dort ist es so, dass Ingenious sich sehr viel Mühe gibt, dass Werbemittel die quasi schnell ausgeliefert werden. Und das ist eine Dienstleistung, die wir mit dem Cloud-Provider zusammen sozusagen machen. Und jetzt, wenn du jetzt so runtergehst und ein Advertiser bist in einem unserer Netzwerke, also nochmal eine Ebene weg, also unser Geschäftsverhältnis zu Google und dann hat noch der Plattformbetreiber ein Netzwerk wie zum Beispiel Belboon ein Geschäftsverhältnis zu uns und dann hat noch jemand, einen Advertiser, ein Geschäftsverhältnis zu Belboon, das heißt ganz viele Ecken. Dennoch hat dieser Advertiser den Vorteil, dass wenn er ein Werbemittel hochlädt, dass das nicht ein FTP ist, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht, der dann, wenn er dann zufällig doch mal aus Frankreich aufgerufen wird, Ladezeiten hat, die unter aller Sau sind, dass jedes Werbemittel, was dort hochgeladen wird, von uns gleich behandelt wird. Das heißt, wir kennen keine guten Premium-Kunden, Premium-Auslieferungen oder Standard-Auslieferungen. Für uns ist es heilig, jedes Werbemittel gleich schnell auszuliefern. Und so haben wir da auch Statistiken. Aber das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre das Beispiel Reporting und Analyse. Wir bei Ingenious nutzen eine Analyse-Datenbank bei Google, dieses Google BigQuery. Auch eine andere Podcast-Folge, die wir im Prinzip machen könnten. Aber was wir wissen müssen ist, dass wir unseren Kunden Zugriff geben auf eine praktisch endlos wachsende, also endlos wachs, also die Fähigkeiten dieser Datenbank sind grenzenlos und die Kunden können diese Datenbank und diese Kapazität nutzen, auch im Mietmodell. Das heißt, wir haben ein Geschäftsverhältnis zu Google, wir füllen diese Analyse-Datenbank und unsere Kunden können diese Datenbank nutzen. Sie kriegen dann auch die Rechnung, ja, also je nach Nutzungsgrad, aber sie müssen sich keine Sorgen machen um Skalierung, um Kapazität, um weitere Serverstarten und Co. Und das ist auch ein Vorteil, den wir aktuell unseren Kunden weitergeben und dabei sind zu konzipieren, wie wir den Kunden unserer Kunden, also den Advertisern von in einem Netzwerk, sogar diese Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Das heißt, ja, wir sehen uns selbst als verlängerte Arm eines, wenn du so willst, kleinen bis mittleren Advertiser, kleinen bis mittleren Partner, der nicht die Möglichkeiten hat. Weil ich kann mir vorstellen, wir haben von Strato und 1&1 gesprochen, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, wie zum Teufel soll ich das hier bei mir hinkriegen? Ich bin ein kleiner, ich habe einen kleinen Blog oder ich habe einen mittelgroßen oder ich bin sogar vielleicht ein Portal an der Schwelle wahrgenommen zu werden von den Großen. Wie soll ich die letzten 10 Jahre, die ich nicht mitgemacht habe, also diesen Unterschied, diesen Konkurrenzunterschied, wie soll ich den überbrücken? Wir versuchen da natürlich allen sozusagen gerecht zu werden mit dem, was wir bei Ingenious sehen, was für alle sozusagen einen Mehrwert bieten kann. Und da werden wir auch nicht aufhören. Das heißt, wir sind immer auf der Suche nach Dingen, die vollautomatisch einfach besser funktionieren als überall anders. Da reden wir nicht mehr über Kommission und Co., sondern über diese Basistechnologien. Ne? Werbemittelauslieferung kann man jetzt lange drüber reden. Wir reden sehr lange darüber. Für andere funktioniert es einfach. Aber auch dank der Cloud-Umgebung.
Ja, du hast recht, gerade Werbemittel sind ein zentraler Punkt, weil wenn irgendwas von einem externen Server geladen wird, dann muss das ja schnell sein, weil du willst ja einen bestimmten Page-Speed haben, also du willst, dass die Seite in einer bestimmten Geschwindigkeit aufgebaut ist, also sowohl für den Nutzer als auch für den Page-Speed und so weiter, was da alles zusammenkommt.
Ja, es geht noch darüber hinaus, also ich habe jetzt Ladezeit, aber die Dienstleistung, die wir benutzen, geht auch so weit, dass für den Chrome eine andere Variante des Bilds ausgeliefert wird als für den Firefox, weil jeder Browser hat bestimmte bevorzugte Formate, die es schneller anzeigen kann, wo auch weniger Bytes über die Leitung gehen. Das heißt, es geht schon sehr viel weiter als das, aber da braucht sich ehrlich gesagt keiner darum Gedanken zu machen. Wir würden unseren Job nicht richtig machen, wenn wir uns nicht darum Gedanken machen.
Okay. Wow, das war wieder sehr viel. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass man so lange über was ist die Cloud und wo liegt denn die Applikation im Internet reden kann. Und ich habe auch das Gefühl, wir sind im Zweifel noch lange nicht durch. Da gibt es noch ganz viele Dinge, wo man vielleicht einfach nochmal später anschließen könnte. Ich möchte für heute sagen, ganz großes Danke. Und bevor wir das beenden, möchte ich dich noch bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Partnermarketing in der Cloud für mich ist.
Partnermarketing in der Cloud ist für mich Heimat.
Sehr schön.
Also ich danke wohne, sehr. Ich lebe in den Wolken, ne? Über den Wolken. Wo die Freiheit grenzenlos ist. Vielen Dank, Tobias.
Danke dir. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter, abonniert uns oder lasst uns ein Like da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.